mein Name ist Sapi. Ich heralde diesen Talk zum Perso ohne Finger, wie wir ihn nennen. Seit August 2021 müssen beim Beantragen eines Personalausweises die Fingerabdrücke hinterlegt werden. Die Fingerabdruckpflicht halten Leute von Digital Courage, wir von Digital Courage, für gefährlich. Warum wir denken, dass es gefährlich ist, was wir dagegen tun und wie es weitergeht, ob wir diese Pflicht vielleicht noch kippen können. Dazu erzählt Konstantin Macher von Digital Courage gleich etwas. Anschließend an diesem Talk gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das könnt ihr am besten auf Mastodon und Twitter mit dem Hashtag FireChance, über den IRC auf media.ccc mit Hashtag FireChance22. Fragen auf anderen Kanälen wie YouTube oder Twitch oder was es da noch gibt, sehen wir nicht. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, bitte am besten bei Mastodon mit dem Hashtag. Und damit gebe ich weiter an Konstantin Macher.
Danke, Sapi. So, ja, ich darf jetzt euch ein bisschen was erzählen zur Kampagne Perso ohne Finger, was wir versuchen zu tun.
Und schon bevor eigentlich die Speicherung von Fingerabdrücken in Personalausweisen verpflichtend ist, seit August letzten Jahres, wie wir versuchen, diese Pflicht zu kippen und was ihr jetzt auch tun könnt in diesem Moment. Schreibt mir gerne entweder unter Hashtag FireChance, Hashtag Perso ohne Finger, werde ich auch drauf schauen. Und mein Fediverse-Handle ist ja auch eingeblendet. Das heißt, heute Abend oder die nächsten Tage, falls ihr es als Aufzeichnung gesehen habt, könnt ihr euch immer gerne noch an uns wenden. Ich werde euch erstmal erzählen, was dann jetzt der aktuelle Stand ist und was gilt jetzt. Und dann, wie es weitergeht und was wir dann tun können als nächstes. Ich denke mal, wir kommen da mit der Zeit ganz gut durch und haben dann am Ende auch noch Zeit für Fragen. Was ist erstmal das Problem mit der Fingerabdruckspflicht? Du wirst jetzt, wenn du einen neuen Personalausweis brauchst, genauso wie es schon beim Reisepass ist, verpflichtet, bei der Beantragung zwei Fingerabdrücke speichern zu lassen. Die werden dann auf dem Chip hinterlegt. Dafür werden sie bei der Produktion erstmal an die Bundesdruckerei übermittelt von der Behörde, das meistens dann das Bürgerinnenamt. Und auf diesem Weg könnte schon mal einiges passieren. Aber überhaupt, dass man diese Grundannahme hat, dass man Menschen wie Kriminelle behandelt oder potenzielle Kriminelle und sagt, hier, wir stellen euch alle unter einen Generalverdacht. Das ist schon mal so ein Angriff auf unsere Würde. Und da sagen wir, das ist, das Pop-up ist gerade nicht bei euch im Stream aufgetaucht, sondern nur bei mir. Das ist etwas, das greift unsere Würde persönlich an. Das behandelt uns wie Kriminelle und so sollten demokratische Rechtsstaaten überhaupt gar nicht handeln. Denn in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, da gehen wir erstmal von einer Unschuldsvermutung für alle Menschen aus. Und sowas kennt man eher aus Polizeistaaten, die da eine Kontrollsucht haben. Das weitere Problem ist, bei Fingerabdrücken handelt es sich um biometrische Merkmale. Und biometrische Merkmale haben eine lebenslange Kontrollfunktion. Das heißt, stell dir vor, du verlierst dein Passwort, du verlierst vielleicht oder irgendwelche gefährlichen Leute bekommen deine Wohnadresse geleakt und du musst dich dort einer Verfolgung oder Bedrohung entziehen. Das ist alles möglich, aber beim Fingerabdruck geht das nicht. Den Finger können wir nicht wechseln, können ihn schlimmstenfalls verlieren, aber das war es dann auch. Das heißt, biometrische Daten, die einmal erhoben werden und irgendwo in der Welt landen, sind potenziell ein lebenslanges Problem. Und wir haben ja jetzt gerade erst, vielleicht habt ihr schon den Vortrag von Cantorkel, Snoopy und Starbuck gesehen gestern zum Thema, wie biometrische Überwachungshardware aus Afghanistan abhanden gekommen ist. Und da waren auch biometrische Merkmale gespeichert. Das heißt, all diese Menschen, die jetzt von so einem Leak dadurch betroffen sind, die könnten nie wieder diese Daten wieder einholen. Ne? Dann, das führt direkt zum nächsten Punkt, staatliche Stellen, die unsere Daten erheben, die müssen für die Sicherheit dieser Daten garantieren. Aber je häufiger wir Daten erheben, desto größer auch die Gefahr, dass sie beim Erheben vielleicht weitergeleitet oder ausgelesen werden an eine Stelle, wo sie nicht landen sollen. Jetzt stellen wir sich vor, das Bürgerinnenamt, bei dem wir den Personalausweis beantragen, hat vielleicht noch Windows 95 installiert oder aus irgendeinem anderen Grund ist dort eine unsichere IT. Vielleicht passiert etwas auf dem Übermittlungsweg zur Bundesdruckerei, die diese Personalausweise überhaupt herstellen muss. Oder in dem Moment, wo der Fingerabdruck auf dem Personalausweis gespeichert ist, wird dann immer mehr Stellen abgefragt und immer häufiger findet quasi eine Datenabfrage statt. Und je häufiger das passiert, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen oder wie auch immer mit diesen Daten dann hantiert, damit dass die Daten verliert. Dann gibt es noch den größeren historischen Aspekt. Ich habe vorhin schon das Thema Afghanistan angesprochen. Da gab es innerhalb kürzester Zeit einen Regimewechsel, bei dem jetzt die Taliban an der Macht sind. Geschichte kennen das eben ja auch, dass in großem Maßstab Informationen gesammelt wurden von Menschen und dann die gegen die Bevölkerung genutzt wurden. Und was ist also, vertrauen wir dann allen potenziellen zukünftigen Regierungen, die irgendwann einmal unser Land regieren könnten? Und was ist vielleicht auch mit anderen Ländern im europäischen Raum, die vielleicht Zugriff auf die auf die Daten aus dem Personalausweis bekommen, wenn man dort einreist? Vertraut man auch all diesen Ländern und das mit seinen lebenslangen Daten? Das sind alles so potenzielle Problemherde, die aus der Speicherung der Fingerabdrücke im Personalausweis hervorgehen. Und das aus einer erstmal fragwürdigen Notwendigkeit. Da komme ich sicher gleich noch zu. Was ist jetzt bisher passiert? Wir haben schon mal beim RC3 2020 berichtet. Das war noch mein Vorgänger Friedemann Ebelt. Da gibt es einen ganz spannenden Vortrag, den man auch bei media.ccc.de oder bei uns in der PeerTube nachschauen oder nachhören kann. Und dort hat er zum Beispiel auch schon berichtet, wie er für Digitalcourage im Innenausschuss des Bundestages vor dieser Fingerabdruckspflicht gewarnt hat und wie wir schon lange versucht haben aufzuklären vor den Gefahren, die damit hervorgehen. Und das andere ist, wir haben, nachdem PolitikerInnen, die darüber hätten entscheiden können, nicht entschieden haben, diese Fingerabdruckspflicht darauf zu verzichten, haben wir eine Kampagne gefahren, um möglichst viele Menschen darüber zu informieren, dass diese Pflicht im Sommer letzten Jahres, also August 2021, in Kraft tritt. Und euch dazu aufgerufen, einen Personalausweis ohne Finger zu machen, deswegen Perso ohne Finger. Und das haben wir auch sehr viel Feedback von vielen Leuten bekommen, die gesagt haben, ja, das habe ich jetzt nochmal gemacht, das gibt mir 10 Jahre Zeit. Und bis so eine Klage, die wir ja jetzt anstrengen gegen diese Fingerabdruckspflicht, bis die mal vor den ganzen Gerichten verhandelt ist und mal bis zum endgültigen Ergebnis kommt, vergeht halt sehr viel Zeit. Und diese Zeit haben wir uns alle, ich habe mir auch noch mal ein Perso gemacht, kurz vorher, obwohl der noch eine Weile gültig gewesen wäre, diese Zeit haben wir uns dann gekauft und können so hoffen, dass, wenn wir vor Gericht Erfolg haben, die Pflicht rechtzeitig gekippt wird. Dann habe ich noch so eine kleine Anekdote basierend auf dem Aufruf, den wir gestartet haben. Und zwar gibt es bei uns seit Herbst den Jakob, der macht da seinen Bundesfreiwilligendienst. Und ich habe erst nach ein bisschen längerer Zeit festgestellt, dass ich schon mal von ihm gehört habe, bevor ich ihn kennengelernt habe. Und zwar hat er IFG-Anfragen, wie er fragt den Staat, an das Bundesinnenministerium gestellt. Und das könnt ihr jetzt hier sehen, vielleicht auch einmal im Vollbild. Da kann man als lilane Kurve erkennen, dass tatsächlich die Beantragung von Personalausweisen kurz vor der Pflicht im August hochgegangen ist. Und das ist jetzt natürlich keine vollumfängliche Untersuchung, aber es ist für uns ein Indiz, dass nicht nur die anekdotische Evidenz, dass sehr viele Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, wir sehen genau die gleichen Probleme mit der Fingerabdruckspflicht und haben deswegen jetzt einen Personalausweis beantragt, bevor die Pflicht eintritt, sondern dass sich das hier auch ganz konkreten Zahlen äußert. Also da danke nochmal Jakob schon, bevor er hier war, uns nochmal mit einer spannenden IFG-Anfrage bereichert. Was ist dann passiert? Am 2. August ist die Änderung vom Personalausweisgesetz, das ist § 5 Absatz 9, wen das interessiert, in Kraft getreten. Und seitdem müssen wir alle eben zwei Fingerabdrücke, beide Zweigefinger auf dem Chip speichern lassen. Die Idee ist, dass in dem Moment, wo die Herstellung des Persos abgeschlossen ist, der nicht mehr irgendwo anders gelagert wird. Also wir sind noch nicht an einem Punkt, wo eine zentrale Speicherung von Fingerabdrücken vorgesehen wäre. Das wäre im Moment nicht zulässig. Wir kennen natürlich aber von anderen Überwachungsgesetzen, dass so eine Infrastruktur gerne mal Stück für Stück ausgeweitet wird. Und diese Gefahr besteht hier natürlich auch. Bei dem deutschen Gesetz handelt es sich um eine Umsetzung einer europäischen Verordnung. Auch da, wer so ein bisschen Lust auf den Jura-Kram hat, kann sich in Verordnung 2019/1175 einlesen. Wir haben auch noch ein paar mehr juristische Materialien für alle, die sowas spannend finden. Ich werde das heute aber nur ganz kurz anschneiden. Wir bezweifeln, dass diese Verordnung mit europäischem Recht vereinbar ist. Wir sagen, der Europäische Gerichtshof soll das so juristisch prüfen. Wir hoffen, dass er jetzt dann kippen wird und dass dann in der Folge auch das deutsche darauf aufbauende Gesetz nicht mehr haltbar ist und wir so dann rechtzeitig von dieser Fingerabdruckspflicht befreit werden. Dafür haben wir den Instanzenweg eingeschlagen. Das heißt, von uns war ein Mensch beim Amt, hat gesagt, er möchte gerne einen Personalausweis. Die Person im Amt hat gesagt, ja, okay, bitte Fingerabdrücke abgeben. Er hat gesagt, nein, das will er nicht. Ich brauche aber trotzdem den Ausweis. Das Amt hat gesagt, nein, neues Gesetz, kriegen Sie nicht. Und zack, fertig, haben wir einen Verwaltungsakt, gegen den sich klagen lässt. Und somit haben wir unsere Klage eingereicht. Und seitdem, das war dann das Verwaltungsgericht Wiesbaden, wurde dort geprüft, was unsere juristische Argumentation ist. Die findet man auch auf unserer Webseite und kann die da schön ausführlich nachlesen. Und das werden wir auch weiterhin in der Zukunft so machen, dass wir natürlich so viel Transparenz wie möglich herstellen auf der Webseite, damit ihr die einzelnen Schritte mitbekommt und das per Newsletter oder eben im Blog sehen könnt, wie die Klage vorankommt. Ich habe heute auch ein exklusives Update. Das steht noch nicht im Blog, aber das kann ich euch exklusiv prämieren heute. Was dann als nächstes passiert ist, das Verwaltungsgericht hat gesagt, ja, die Bedenken finden wir plausibel. Und wir legen das dem Europäischen Gerichtshof vor, sehr viel schneller, als wir das erwartet haben. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Also, dass wir da so im Schnellverfahren durchkommen, zeigt auch, dass die Gerichte sagen, wir sehen das als ein relevantes Problem an, das behandelt werden muss. Wir argumentieren nun, dass diese Verordnung mit höherrangigem Recht der EU, also andere Rechtsnormen, die über diesem einen Gesetz stehen, nicht haltbar sind und dass es auch fehlerhaft zustande gekommen ist und dass die Aufnahme dieser Fingerabdrücke per se erstmal eine unverhältnismäßige Maßnahme ist. Man muss sich ja das so vorstellen, das greift erstmal in unsere Grundrechte auf Privatleben, auf den Schutz unserer personenbezogenen Daten ein. Und es gibt aber im europäischen Recht seit der DSGVO den Grundsatz der Datensparsamkeit und der Datenminimierung. Und die Idee dort ist, dass Daten nicht einfach nur erhoben werden dürfen, weil man es kann, sondern es muss verhältnismäßig sein, es muss notwendig sein und es muss zielführend sein. Und wir legen in dieser Argumentation sehr gut, also zwar unser Anwalt, und ich glaube, der hat das sehr gut dargelegt, warum das eben nicht verhältnismäßig ist. Und das fängt schon damit an, dass es ja ganz andere Sicherheitsmerkmale auf dem Personalausweis gibt. Und das sagt übrigens auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das sagt nämlich, selbst wenn euer Chip kaputt sein sollte, dann ist der Ausweis immer noch gültig. Denn die Sicherheit sei alleine schon durch die physischen Sicherheitsmerkmale gegeben. Das sind sowas wie die Hologramme, Wasserzeichen und so Kram. Ne? Wenn man da ein bisschen den Perso herum bewegt, daran lässt sich das ja erkennen, ob es sich da um eine Fälschung handelt oder nicht. Zumindest können Grenzbeamte das daran sehr gut erkennen und deswegen brauchen sie eigentlich diesen Fingerabdruck auch gar nicht. Gleichzeitig wird dadurch natürlich ein Risiko geschaffen. Das heißt, es ist ein Grundrechtseingriff, das kennen wir auch schon aus dem Urteil zum Reisepass. Im Reisepass gilt ja auch schon eine Fingerabdruckpflicht. Das heißt, mit einer Ausweispflicht, die es gibt, kommt man gar nicht mehr drum herum, irgendwo den Fingerabdruck speichern lassen zu müssen. Vorher hatte man noch die Chance zu sagen, gut, Reisepass will ich nicht, mir reicht der Perso oder so, aber da kommen wir auch nicht mehr drum herum. Und das macht es auch nochmal umso gravierender. Jetzt hat die Ampelkoalition irgendwann mal angekündigt, sie möchte gerne eine ganz neue Kultur pflegen. Sie möchte gemeinsam mit der Zivilgesellschaft digitale BürgerInnenrechte stärken und eine neue Kultur der Zusammenarbeit schaffen. Und bei unserer Klage, die jetzt vor dem EuGH gelandet ist, weil das Verwaltungsgericht Wiesbaden es dorthin überwiesen hat, können wir nochmal Stellung nehmen, das haben wir auch getan. Und dort können auch Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission, das Parlament, der EU-Rat Stellung nehmen, wenn ein Gesetz angegriffen wird, so wie wir das machen. Und da haben wir die neue deutsche Bundesregierung, die Ampelkoalition, aufgefordert, sich dennoch bitte vor dem EuGH im Sinne der BürgerInnenrechte zu äußern und auf die Bedenken der Zivilgesellschaft zu hören. Immerhin haben über 13.000 Leute eine Petition auch unterschrieben, die wir gestartet haben, um eben auch dieser Klage mehr Gewicht zu verleihen und haben das an die Bundesregierung so vermittelt. Also wir haben sie darüber informiert und sie aufgefordert, auch zu einem Gespräch, um unsere Bedenken zu äußern. Und wir hatten die Hoffnung, dass in diesem neuen Sinne der Zusammenarbeit einer neuen Bundesregierung dort auch darauf gehört wird. Naja, ihr hört vielleicht schon, ich bin nicht ganz so begeistert von dem, was als nächstes kommt. Jetzt habe ich ein Schreiben und das war die Antwort auf unsere Bitte um das Gespräch. Und da heißt es dann drin, ich mache das mal ein bisschen größer für die relevanten Stellen, ja, vielen Dank, das Bundesministerium des Innern ist verantwortlich für dieses Gesetz, wir prüfen das gerade und Sie können uns auch gerne eine Stellungnahme bis zum 10. Mai übermitteln. Okay, war noch ein Monat vor der Frist für den EuGH, bis wann diese Stellungnahmen dort übermittelt werden müssen, ist ja erstmal alles ganz gut. Das hier ist der Brief, der an uns dafür übermittelt wurde. Und das wird jetzt vielleicht noch nicht direkt sichtbar. Ich kläre euch das einmal ganz gleich. Und zwar an dieser rot markierten Stelle seht ihr den Poststempel. Wir hatten eine Frist bis zum 10. Mai. Und der Poststempel ist vom 11. Mai. Ist so eine Sache. Also wir sind zwar manchmal auch ganz fit und schnell damit, Dinge zu bearbeiten, auch mal am Wochenende oder wie auch immer. Aber in der Zeit zurückreisen können wir auch nicht. Und ich kenne ja so Geschichten, dass wenn irgendwelche Gesetzgebungsverfahren stattfinden, dass die Zivilgesellschaft am Freitagabend irgendwie ein Schreiben bekommt, können Sie bitte zu dem komplexen Sachverhalt bis Montag eine Stellungnahme abgeben. Aber das war mir jetzt auch neu. Also so viel vielleicht zu der beschworenen Kultur der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft im BMI. Ich darf leider nicht aus den Stellungnahmen, die die Regierungen an den EuGH übermittelt haben, ja, zitieren. Ich kann mir vorstellen, dass es früher oder später im Laufe des Verfahrens dann der EuGH selber veröffentlichen wird. Das weiß ich aber gerade noch nicht. Aber ja, auch hier, was ich sagen kann, BMI, genauso wie bei Vorratsdatenspeicherung und Chatkontrolle, hat mich noch nicht so überzeugt. Wir müssen uns da wohl mit Argumenten bei dem Gericht durchsetzen. Und im Innenministerium ist man noch nicht so weit weg von der Politik der Vorgänger oder des Vorgängers. Tja, was kann man jetzt machen? Also wir liegen ja vor dem Gericht und das dauert jetzt noch ein bisschen. Was ich schon verraten darf, ist, und das ist jetzt die exklusive Nachricht, wir haben eine mündliche Anhörung vom EuGH bekommen vor der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs. Das bedeutet, wir können dort noch einmal auf bestimmte Fragen des EuGHs eingehen. Das bedeutet wiederum, dass der EuGH tatsächlich sich mit dieser Frage tiefergehend beschäftigt. Die Große Kammer des EuGH bedeutet immer besonders bedeutsame und komplexe Gesetze. Das ist für uns ein sehr starkes Signal, dass der EuGH dieses Anliegen ernst nimmt und unsere Argumente dort anhören wird. Das ist natürlich noch keine Garantie, dass das Urteil am Ende in unserem Sinne ausfällt, aber das macht mich doch sehr optimistisch, dass wir da vorankommen und hoffentlich gehen wir dann im März in eine gute Anhörung dort hinein. Und dann kann es aber noch mal ein bisschen dauern, bis tatsächlich der EuGH diese Stellungnahmen vor Ort dann auch ausgewertet hat, ne, dann kennen das von anderen Urteilen, das kann sich ja über Jahre hinziehen. Auch wenn wir bisher da im Schnellverfahren sehr gut durchkommen. Was kann man jetzt also machen bis dorthin, weil sich das ja doch ein bisschen strecken kann? Ich habe da so einen Tipp ausgekramt, ist nicht von mir, sondern der Chaos Computer Club hat da mal was gemacht. Ich empfehle natürlich auch nicht explizites Nachmachen, aber was damals gemacht wurde beim Reisepass, war den RFID-Chip mal auf einen Induktionsherd zu legen. Und hier in dem Video sieht man quasi, wie ein Hacker oder eine Hackerin aus dem CCC dann quasi getestet hat, ob der RFID-Chip vorher und nachher anspringt. Und was man dann sieht, ist, dass das eben dann nicht mehr der Fall ist. Macht mit der Information, was ihr wollt. Der Perso ist ja auch ohne funktionierenden Chip gültig. Was kann man sonst noch tun? Im Moment ist es einfach nicht möglich, einen eigenen Personalausweis zu beantragen oder einen Reisepass ohne Fingerabdrücke abgeben zu müssen. Das heißt, die Alternative ist entweder sich zu fragen, kann ich damit noch abwarten? Kann ich damit leben, dass meine Fingerabdrücke dort erfasst werden? Es gibt die theoretische Option, einen temporären Reisepass oder temporären Personalausweis zu beantragen. Wenn ihr zum Beispiel verreisen müsst für 3 Wochen ins Ausland und dort ein gültiges Reisedokument braucht, um zu fliegen oder wie auch immer über eine Grenze zu kommen, dann könnte das eine Option sein. Die sind aber nur 3 Monate oder so gültig, vergleichsweise teuer, das ist also kein Dauerzustand und löst auch nicht das Problem, dass ihr eigentlich ja in der Lage sein müsst, euch an gewissen Stellen auszuweisen. Das ist für manche Gruppen schlimmer als für andere, wenn sie kein aktuell gültiges Ausweisdokument haben. Da müsst ihr also selber für euch die Entscheidung treffen, was ihr damit machen wollt. Eigene Klagen jetzt noch anzustrengen, halten wir ehrlich gesagt nicht für sinnvoll. Wir haben jetzt hier diesen Weg der strategischen Prozessführung eingeschlagen. Und wir sind damit schon sehr schnell sehr weit gekommen. Es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass der EuGH anders entscheiden würde, wenn das jetzt 2-mal, 3-mal oder 4-mal oder auch noch häufiger dort liegt. Eher ist die Gefahr, dass man sich zugespammt fühlt mit so einer Antragsflut, dass das dann eher noch den Prozess aufhält, als dass es schneller geht. Entsprechend werden wir diese Klage weiterführen, so gut wir können. Unser Anwalt arbeitet schon die Argumentation und die Stellungnahme für die Anhörung im März aus. Und wir werden euch darüber natürlich auf dem Laufenden halten. Wir hoffen, dass das so schnell geht wie möglich. Ja, das wäre es eigentlich von mir soweit erstmal. Und ich freue mich jetzt gleich gerne noch auf eure Fragen. Entweder jetzt gleich über den IRC, was so reingekommen ist, und alternativ natürlich auch in den nächsten Tagen noch. Dankeschön. Hey.
Ja, hallo. Interessant und alarmierend natürlich.
Ja.
Ich habe tatsächlich eine Frage.
Mhm.
Und zwar fragt jemand, ob man darauf vertrauen kann, dass ein Schengen-Land wie Ungarn den Zugriff nicht in einer Weise einsetzt, die Nachteile bereiten würde, ohne dass ich jemals dorthin fahre, weil solche Verstöße vielleicht gar nicht sanktionierbar wären. Ich bin mir nicht sicher, ob das heißt, ist die Frage dann, dass Länder Zugriff auf meine Perso oder auf meine Fingerabdrücke hätten, ohne dass ich jemals da gewesen bin?
Also, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Was ich sagen kann, ist, natürlich kann man sich vorstellen, dass ein Land, in das man einreist, bei der Erhebung dort vor Ort in der Grenzkontrolle Daten so erhebt, dass sie nicht nur für den unmittelbaren Moment des Grenzübertritts erfasst, sondern vielleicht auch dokumentiert und gespeichert werden. In dem Moment, wo das Datum ausgelesen würde, wäre das ein denkbares Problem. Ob jetzt Ungarn auf Geräte aus Deutschland zugreifen könnte, das weiß ich nicht, glaube ich gerade nicht. Vielleicht gibt es aber auch Fälle von, also weiß ich nicht, wüsste ich keinen konkreten Fall, in dem das möglich ist.
Und da gibt es noch eine Nachfrage. Was ist mit organisierter Kriminalität in anderen Schengen-Ländern?
Ich
bin mir auch nicht sicher, ob sich das wieder auf den Handel mit Fingerabdrücken bezieht, oder?
Tja, vielleicht könnt ihr das ja nochmal ergänzen, wie genau die Frage zu verstehen ist.
Genau. Dann war noch eine Frage, vorhin kam ja schon mal so dieser Sicherheitsaspekt raus, dass es ein Argument war, dass der Fingerabdruck in den Personalausweisen dazu führt, dass diese fälschungssicherer sind. Mhm. Ist denn da was dran?
Naja, es ist halt ein weiteres Merkmal, was da in die Waagschale geworfen wird. Das heißt, du machst natürlich mit jeder technischen Komplexität, die auf so einen Personalausweis draufkommt, machst es natürlich ein bisschen schwieriger, den zu fälschen. Aber das ist bei Fälschungen und Sicherheitsbehörden eigentlich immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das heißt, das ist nur eine Frage der Zeit, bis du da auf deine Art und Weise auch einen Fingerabdruck hinterlegen kannst. Und was in dem Moment passiert, ist ja nicht, dass eindeutig gesagt wird, weil bei dieser Grenzkontrolle, so wie das verwendet werden soll, das steht auch bei uns in der Argumentation ein bisschen ausführlicher, das soll eine Verifikation sein, dass quasi die Person, die ihren Fingerabdruck dort vorlegt, auch wirklich die Person ist, die gerade vor dir steht, indem quasi dein Fingerabdruck live mit dem verglichen wird, der auf dem Chip gespeichert ist. Das bedeutet aber, wenn FälscherInnen in der Lage sind, den Chip einfach selber zu beschreiben und dort einen eigenen Fingerabdruck zu hinterlegen, dann ist dieser gesamte Sicherheitsaspekt auch genauso wieder kaputt. Das heißt, dieses ganze Katz-und-Maus-Spiel trifft auch dort genauso zu. Also wenn FälscherInnen besser werden, Persos zu fälschen, dann ist das, dann hilft das auch dafür nicht mehr. Und gleichzeitig wird aber der Fingerabdruck dafür ins Risiko gebracht. Ne? Also ich habe ja vorhin versucht darzustellen, biometrische Merkmale, die begleiten einer Leben lang. Das heißt, wenn die Technik sich so entwickelt, dass in ein paar Jahren ein alter Perso ausgelesen werden kann, dann reicht es nicht mehr, das nachzurüsten und zu sagen, gut, jetzt haben wir eine neue Generation, weil in dem Moment sind die Fingerabdrücke ja schon gespeichert, können schon da rausgelesen werden und die kannst du ja dein Leben lang nicht mehr ändern.
Ja, jetzt sind hier noch ein paar Sachen, die auch wieder darauf abzielen. Ich glaube, vorhin war das ja auch schon im Vortrag, dass man den Fingerabdruck zerstören könnte oder die Zerstörung des Chips. Nämlich auch die Frage, ist die Zerstörung des Chips eine mögliche Option? Da wurde ja schon drauf eingegangen in dem kleinen...
Kein Kommentar. Also ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das machen. Ich würde aber nicht dazu aufrufen, das zu machen. Aber also die Argumentation, die ich höre, ist der aktuelle Rechtsstand, ist ja, dass die nur dezentral auf dem Chip gespeichert werden dürfen. Und wenn dem wirklich so ist und die nicht irgendwo zwischendurch abgeflossen sind, was nicht rechtens wäre, dann würde es natürlich dem Szenario helfen, zu verhindern, dass der Chip ausgelesen werden kann, weil der Perso ja weiterhin gültig ist. Aber dazu rufe ich nicht auf, das zu machen.
Eine weitere Frage in der Richtung ist, ob es hilft, seinen Fingerabdruck mit Glitter und einem zweiten Kleber unlesbar zu machen.
Ja, da gab es schon Anwendungsfälle. Ich glaube, beim Thema Reisepass war das dann sozusagen mit Sekundenkleber und so weiter damit zu hantieren. Ist natürlich die Frage, wofür soll das dann helfen? Soll das helfen, in dem Moment einer Kontrolle zu verhindern, dass der eine Fingerabdruck zum anderen zugeordnet werden kann? Soll das verhindern, dass beim Registrieren des Fingerabdrucks im Amt, also beim Antragen des Persos, der Fingerabdruck richtig gespeichert wird? Für das Szenario kommt es wahrscheinlich ein bisschen drauf an. Wenn er einfach nur unlesbar ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das System anspringt und sagt, Moment mal, das ist aber kein valides Muster. Aber es kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Glück an. Aber das wäre wahrscheinlich auch nicht ganz rechtens. Und dabei erwischt zu werden, könnte potenziell auch strafbar sein. Aber da will ich jetzt nicht spekulieren. Ich bin kein Anwalt.
Eine weitere Frage ist, ob die Fingerabdrücke komplett als 3D-Scan gespeichert werden oder nur Auszüge davon.
Genau, das ist auch eine Argumentation, warum wir sagen, das ist ein Gesetz, das ist so nicht rechtens, weil hier nicht datenminimierend gearbeitet wird. Tatsächlich werden keine Hashes gespeichert, sondern richtige Abbilder vom Fingerabdruck. Und wenn man schon der Meinung ist, man müsste so einen Fingerabdruck dort speichern, dann könnte man ja wenigstens ein Muster daraus erstellen. Dann könnte man den nicht so einfach reproduzieren am Ende. Aber hier sind tatsächlich die richtigen Fingerabdrücke drauf.
Die Fragen strömen so rein. Ich muss mal eben einen Blick auf die Uhr werfen. Das geht noch. Dann geht es weiter mit Haha, das dachte ich auch schon. Reicht es nicht aus, ein alternatives Ausweisdokument zu haben? Also eventuell ein Ausweisdokument aus einem anderen Land, die nicht biometrisch mit biometrischen Daten gespickt sind?
Ja, das Problem ist ja, es handelt sich ja hier um eine europäische Verordnung und die ganzen anderen Länder müssen das eigentlich auch umsetzen.
Also als Nachtrag dazu vielleicht noch, viele Länder stellen Ausweise für Nichtstaatsbürger aus.
Aha, spannende Idee. Gerne mal das Prozedere, wie das funktioniert, per E-Mail schicken. Vielleicht, wenn das ein gangbarer Weg ist, teilen wir die Idee natürlich gerne. Kann ich jetzt aber nichts Qualifiziertes zu sagen.
Also wenn es dazu mehr Ideen gibt, dann einfach an konstantin.macher@digitalcourage.de schicken.
Genau,
die Daten findet man auch auf der Team-Webseite von digitalcourage.de.
Genau, und ihr könnt uns auch immer an mail@digitalcourage.de schreiben. Im Zweifelsfall leiten wir das untereinander auch weiter. Es sind ja mehrere Leute bei uns im Team, die solche Themen beackern. Und dann findet sich schon jemand, der das dann prüft.
Dazu ist mir dann noch eingefallen, also wenn jetzt eine Person 2021 den Ausweis nochmal bekommen hat ohne Fingerabdrücke, und hier ist auch schon eine andere Frage, die fragt, wie lange das Gerichtsverfahren denn eventuell noch laufen wird. Aber es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie den Lichtbildausweis. Was könnte denn damit gemacht werden oder inwieweit wäre das ein Ersatz eventuell?
Die Lichtbildausweise, du meinst die netten kleinen Ausweise, die Digitalcourage einem zur Verfügung stellt. Man kann sich ja bei uns im Shop quasi einfach mit dem Namen und Bild der eigenen Wahl einen Lichtbildausweis ausstellen lassen. Können ja auch Bibliotheken und so weiter einem Ausweise stellen. Das ist dann kein Personalausweis, ist auch kein Reisepass. Wir fälschen keine Dokumente, wir stellen nur ein Ausweisdokument in dem Moment zur Verfügung. Das kann natürlich für viele Anwendungsfälle helfen, aber bei einem offiziellen Grenzübertritt. Ich habe schon Geschichten gehört, dass es auch funktioniert hätte. Auch das würde ich aber mich nicht drauf verlassen. Aber vielleicht für den Disco-Besuch oder für, ich habe auch schon gehört von irgendwelchen Schwimmbädern, die anfangen, Ausweisdokumente einlesen zu wollen. Also wo man sich auch denkt, wofür brauchen die denn meinen Ausweis jetzt? Ich gebe denen ja schon Geld, dass ich da schwimmen gehen darf. In vielen solcher Fälle wäre das vielleicht der bessere Weg. Und davor hattest du noch einen Teil einer Frage?
Ja, das bezog sich auf die Länge des Gerichtsverfahrens.
Ah, ja.
Du hast ja schon angedeutet, dass es das länger dauern könnte.
Das kann sich über Jahre ziehen. Und so ein Perso ist ja 10 Jahre gültig. Das heißt, wer den vorher gemacht hat, das sollte reichen. Also wenn das 10 Jahre dauern würde, da würde ich mich jetzt sehr wundern. Aber ob das jetzt 1 Jahr dauert oder ob das 3 Jahre dauert oder wer weiß, das kann niemand genau vorhersehen. Beim Thema Vorratsdatenspeicherung hat das ja auch eine Weile gedauert, bis da mal das Urteil kam. Also man kann es nicht genau vorhersehen. Es ging bisher sehr schnell, hoffen wir mal, aber keine Garantien.
Dann gibt es noch was zum Gefährdungspotenzial, beziehungsweise welches Missbrauchspotenzial gibt es mit Fingerabdrücken, die beispielsweise bei einem Datenbreach abhanden kommen?
Eine riesige Gefahr ist natürlich in dem Moment, wo Menschen immer mehr auf eine Authentifizierung durch Fingerabdrücke setzen, dass dann auch eine andere Person diesen Fingerabdruck verwenden könnte, um einen Identitätsdiebstahl zu begehen und sich als eine Person ausgibt, um dort irgendwo einen Online-Kauf oder sei es irgendetwas anderes zu verifizieren, weil Händler und Händlerinnen plötzlich sagen, ja, da gibt es auch einen Fingerabdruck und dann kann man das damit prüfen und dann glauben wir schon, dass es stimmt. Und in dem Moment besteht eben diese Gefahr, dass wenn immer mehr Stellen Fingerabdrücke als Verifikationsmerkmal akzeptiert werden, dass sie dort eben auch für einen Identitätsdiebstahl genutzt werden können. Genauso kann man natürlich sich auch vorstellen, dass eine Person Ausweisdokumente dann irgendwann fälscht mit einem Fingerabdruck, der hinterlegt wurde. Oder eben auch, dass Menschen mit Stalking vielleicht dann damit Probleme haben. Also das Problem mit Datendiebstahl ist, da gibt es eine ganze Reihe von unschönen Anwendungsvorstellungen. Und wenn so ein Fingerabdruck dann halt mal weg ist, dann ist er halt für immer weg.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja natürlich sehr groß.
Die nimmt halt auch mit im Laufe der Zeiten, je länger Daten gleich bleiben und relevant sind, immer weiter zu. Und Fingerabdruck, ne?
Also, dass man sich im Endeffekt auch sowas wie einen Fingerabdruck oder biometrische Daten Schwarzmarkt vorstellen kann, wo dann Datensätze einfach durchverkauft werden und...
Ja, und halt vielleicht irgendwelche Ausweis- und Reisedokumente hergestellt werden mit gefälschten Fingerabdrücken oder einem echten Fingerabdruck aus einer solchen Datenbank, wo vielleicht eine Person auch mit deinem Namen am Ende sich ausweist beim Grenzübertritt und dann kommt diese Person aber mit irgendwelchen Ermittlungen in Kontakt und dann heißt es aber plötzlich, ach, das warst ja du, weil die Person hat sich ja mit deinem Namen an dieser Grenze ausgewiesen oder so. Also,
genau, weil das eben auch nie wieder veränderbar ist,
genau.
Einmal passiert.
Ja.
Dann habe ich hier noch eine sehr spezifische Frage. Die USA haben doch schon bei einigen Schengen-Ländern die Herausgabe der Fingerabdrücke an die Weiterführung des ESTA-Verfahren gebunden. Wenn Deutschland jetzt beim Ende des biometrischen Passes, wäre Deutschland dann automatisch vom ESTA ausgeschlossen?
Das wird man natürlich mal gucken müssen, wie die Verhandlungen da ausgehen. Aber das ist meines Wissens nach noch nicht zu Ende verhandelt. Da korrigiert mich, wenn ich mich täusche. Deswegen muss man das, will ich nicht spekulieren. Aber klar, in dem Moment, wo Daten einfach erhebbar sind, kommen die Begehrlichkeiten natürlich immer. Und gerade die USA wollen das natürlich dann auch haben.
Wir sind jetzt erstmal durch mit ziemlich vielen Fragen hier. Wie gesagt, bei weiteren Fragen gerne nochmal auf Hashtag Feierchance auf Mastodon, Twitter und Hashtag Feierchance22 auf dem IRC-Channel.
Oh.
Und ansonsten gerne direkt an Konstantin.
Ja, danke schön. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke dir, dass du die ganzen Fragen übermittelt hast.
Und auch nochmal ganz herzlichen Dank überhaupt an Leute, die Fragen gestellt haben und Grüße nach Wülfrath. Und ja. Danke an Feierchance für diese wunderbare Möglichkeit, uns auch hier einzubringen.
Ja, mega. Dankeschön.